HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch.
14 teilweise schwer Verletzte, mindestens 4 Tote und ein von der Polizei getöteter Attentäter.
Der ausgeforschte Täter war ein Sympathisant der Terrormiliz IS.
Da wurde ein offenbar gefährlicher Islamist beobachtet, inklusive brisanter Informationen aus der Slowakei und völlig unbehelligt gelassen.
Schon wieder muss Frankreich Terroropfer betrauern. 3 Menschen sind gegen 9 Uhr in Nizza auf brutale Weise getötet worden. Es kann kein Zweifel bestehen. Der Täter hat noch während der Notbehandlung ständig Allahu Akbar gerufen. Es ist klar, welche Absichten er hatte.
Auch in Deutschland haben wir eine akute und ernste Bedrohung durch islamistische Taten.
Der Messerangriff von Dresden konnte verübt werden, obwohl der Tatverdächtige von Polizei und Verfassungsschutz zeitweise überwacht wurde.
Selbst wenn es hier eine 24-Stunden-Beobachtung gegeben hätte, wir hätten diese Tat nicht verhindern können.
Wir müssen uns gemeinsam diesem Hass und diesem Terror entgegenstellen. Er darf und er wird auch unsere Gesellschaften nicht spalten, davon bin ich fest überzeugt.
Es war eine ungewöhnlich laue Nacht, viel los in der Wiener Innenstadt im ersten Bezirk, die Bars und Kneipen gut gefüllt, bevor am Dienstag dieser Woche am Tag danach auch in Österreich die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Kraft traten. Das erschreckende Resultat der Nacht: 5 Tote, darunter der islamistische Attentäter, mehr als 20 Verletzte, die nicht nur Schuss-, sondern auch Stichwunden haben. Der 20 Jahre alte Täter besaß neben der nordmazedonischen noch die österreichische Staatsangehörigkeit. Er hatte eine Kalaschnikow dabei, eine Pistole und eine Machete. Der Anschlag in Wien fügt sich ein in eine Reihe islamistischer Attentate, die Europa seit Wochen erschüttern. Dresden, Paris, Nizza. Besorgt blicken nun auch die deutschen Sicherheitsbehörden auf Hunderte, meist junger Männer, die sie als Gefährder einstufen. Gibt es jetzt eine weitere Welle islamistischer Terrorattacken? In Wien scheint es allerdings Pannen gegeben zu haben, mögliche Pläne des Attentäters übersehen worden zu sein. Der slowakische Geheimdienst hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz in der österreichischen Hauptstadt über einen versuchten Munitionskauf des Täters informiert und diese Information war nicht weitergegeben worden. Ein Fehler mit fatalen Folgen, wie Clemens Fehrenkotte berichtet.
Innenminister Karl Nehammer hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach Polizei und Verfassungsschutz nach Erhalt einer Warnung der slowakischen Behörden im Sommer über den späteren Attentäter untätig geblieben seien. Dem Verfassungsschutz sei es nach dem Hinweis aus der Slowakei in kurzer Zeit gelungen, den Täter zu identifizieren. Die slowakischen Behörden hätten jedoch Mitte Oktober nicht, Zitat, abschließend abklären können, ob es sich tatsächlich um den Mann gehandelt habe, der Munition für ein Schnellfeuergewehr habe kaufen wollen. Wiens Landespolizeidirektor Gerhard Pürstel erklärte,
dass alle gegenteiligen Behauptungen, dass eine Meldung eingelangt wäre und dass daraufhin nichts geschehen wäre und weder Staatsschutz noch Kriminalpolizei tätig geworden wären, einfach nicht der Wahrheit entspricht.
Die bisherigen Ermittlungen hätten zur Festnahme von 15 Personen geführt, deren Identität den Behörden zuvor bekannt gewesen sei und die aus dem Umfeld des 20-jährigen Attentäters stammen würden. Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit.
Man sieht, dass alle dem radikal-islamistischen Milieu zuzuordnen sind. Und sie waren alle Gegenstand, auch in unterschiedlichen Gruppierungen, von Überwachungen und Maßnahmen des Verfassungsschutzes. Darum hatten wir vom Personenkreis eine gute Kenntnis und wie wir die Identität des Täters hatten, konnten wir rasch auf diese Personen dann natürlich zugreifen.
Nach Angaben von Innenminister Karl Nehammer führt einer der Ermittlungsstränge mit, Zitat, unmittelbarem Täterbezug neben der Schweiz in ein weiteres Land. Aufgrund der laufenden Ermittlungen wolle er den Namen dieses Landes nicht nennen. Bereits am Vormittag kam es im Parlament zu einer mitunter heftig geführten Debatte über mögliche Pannen im Vorfeld des Terroranschlags vom vergangenen Montag. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte, es brauche mehr rechtliche Möglichkeiten im Kampf gegen den islamistischen Extremismus.
Es ist für die wenigsten Menschen verständlich, dass jemand, der sich dem IS in Syrien anschließen wollte, vorzeitig aus der Haft entlassen wird und weitgehend unbehelligt unter uns leben kann, nur weil er fälschlicherweise vorgibt, sich dem Terror abgewandt zu haben.
Kurz mahnte eine stärkere internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den Islamismus an. SPÖ und FPÖ warfen dem Regierungschef sowie Innenminister Nehammer vor, die Verantwortung für mögliche Pannen und Fehler im Vorfeld des Terroranschlags auf andere abwälzen zu wollen. Ein Misstrauensantrag der FPÖ gegen Innenminister Nehammer erhielt keine Mehrheit.
So geht das. Der Fehler wird nicht eingestanden und mit dem Finger auf die slowakischen Behörden gezeigt. Es bleibt eine Panne, die im österreichischen Feld spielt, mit fatalen Folgen. Armin Thurnherr, Herausgeber der Wochenzeitung Falter in Wien, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie bewerten Sie diesen Kommunikationsfehler?
Ja, also Kommunikationsfehler ist ein schönrednerischer Ausdruck aus der Regierungs- oder in dem Fall aus der ÖVP-Kommandozentrale, die versuchen, einen unglaublichen Fehler damit zu beschönigen. In Wahrheit handelt es sich um eine Staatsaffäre. Anders kann man es ja nicht nennen, wenn ein Geheimdienst einfach einen derart schwerwiegenden Fehler begeht, der dann mittelbar zum Tod von 4 Menschen und zu zahlreichen Verletzten und zu Panik in einer Großstadt führt.
Die populistische FPÖ warnte ja in jedem Wahlkampf vor der islamistischen Gefahr. Hat die FPÖ jetzt vielleicht auf fatale Weise recht behalten?
Ja, also die islamistische Gefahr ist ja kein Monopol der FPÖ und natürlich haben die Rechten immer versucht, das Thema für sich auszubeuten. Sie haben auch heute nicht davon abgelassen, in der Nationalratssitzung von einem Flüchtling zu sprechen. Der Mann, der Attentäter, wurde aber in Österreich geboren, in eine Familie, die aus Nordmazedonien kam. Aber er ist österreichischer Staatsbürger, hat auch die Doppelstaatsbürgerschaft zwar, aber das ist kein Migrations- oder Flüchtlingsproblem. Natürlich ist es so, dass die Mitte und die Linke vielleicht auch unter dem Druck dieser rechten Propaganda sich die längste Zeit zu defensiv und falsch verhalten haben. Bundeskanzler Kurz und seine ÖVP haben ja da den Schwenk vollzogen und haben teilweise die Sprechweise und vielleicht sogar die Denkweise der Rechten übernommen und haben damit auch die Wahlen gewonnen. Und regieren deswegen jetzt schon seit 3 Jahren. Aber man kann nicht sagen, dass solche Vorfälle jetzt den Rechten recht geben. Aber natürlich haben die ein Problem erkannt und auf ihre fatale Weise natürlich für ihre Propaganda missbraucht.
Wie übersichtlich ist denn die islamistische Szene in Österreich?
Naja, die ist so übersichtlich oder unübersichtlich wie anderswo. Ich glaube, Österreich hat ein spezifisches Problem, weil wir ja noch immer in der Illusion leben, die in den Kreiskiyan entstanden ist, also schon praktisch kurz nach Adam und Eva, wo man noch das Gefühl hatte, Österreich ist tatsächlich eine Insel der Seligen, auch in dem Sinn, dass es ein verschonter Ort bleibt. Nachdem es ein paar Terroranschläge damals gab, gab es dann jetzt 4 Jahrzehnte lang eigentlich nichts mehr. Und dass Österreich so quasi einen neutralistischen Standpunkt auch gegenüber den Islamisten hat. Aber diese schönen Zeiten sind jetzt vorbei und Wien ist jetzt sozusagen eine von vielen europäischen Großstädten, die so ein schreckliches Attentat mal erleben mussten.
Der Täter hatte eine 22-monatige Haftstrafe zu verbüßen, wurde aber nach 8 Monaten aus der Haft entlassen. Wurde er dann eigentlich nach seiner Entlassung noch weiter vom Verfassungsschutz beobachtet?
Ja, er wurde angeblich beobachtet. Es hat auch, anders als der Bundeskanzler es zuerst vermeinte, nicht eine Entlassung gegeben aus der Haft. Es gab zwar eine vorzeitige Entlassung aus der Haft, das ist aber übliche Praxis. Er wurde dann nachher von einem Deradikalisierungsverein und auch von der Bewährungshilfe betreut. Und beide haben jetzt beteuert, dass sie darauf hingewiesen haben, dass der Mann keineswegs geläutert oder deradikalisiert ist. Und er wurde auch beobachtet. Umso unverständlicher ist es ja, dass diese Mitteilung des slowakischen Geheimdienstes übersehen werden konnte. Also das ist wirklich ein rätselhaftes Versagen. Es ist auch rätselhaft, wie man gleichzeitig, das muss man schon sagen, wie der in Deutschland ja hoch angesehene Bundeskanzler Kurz gleichzeitig von Schulterschluss nach dem Attentat sprechen kann, aber schon am zweiten Tag versucht, sozusagen dem Justizministerium, das von einer grünen Politikerin geführt wird, da die Schuld zuzuschieben. Und dann stellt sich heraus, dass das Innenministerium in Wirklichkeit diesen fatalen Fehler begangen hat. Also da ist jetzt eigentlich das eingetreten, was man gerade in solchen Situationen zu verhindern sucht, nämlich dass die Atmosphäre vergiftet ist und dass auch die Opposition natürlich darüber zurecht schäumt und auch die Medien da sehr empört sind.
die österreichischen Behörden von der Justiz über die Polizei bis zum Verfassungsschutz hätten nicht immer die rechtlichen Mittel, um islamistische Extremisten und andere Gefährder zu überwachen und wenn nötig zu verwahren, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und er ruft jetzt nach mehr Befugnissen für die Sicherheitskräfte. Wie schätzen Sie diesen Vorstoß ein?
Naja, das ist die alte Rede. Also die haben in Wirklichkeit ordentliche Überwachungsbefugnisse, die vollkommen ausreichend sind, wenn sie professionell und vernünftig durchgeführt werden. Es gibt natürlich das Problem, wenn jemand wie dieser Täter eine Haftstrafe verbüßt hat, kann man ihn nicht einfach deswegen einsperren, weil er jetzt weiterhin unter Verdacht steht. Das ist das Problem, das man überall auf der Welt mit Gefährdern hat. Wie ist mit denen umzugehen, denen man sozusagen grundsätzlich ein Attentat oder Mitwirkung in einer terroristischen Organisation zutraut, denen man aber keine Tat nachweisen kann und auch keine Tatabsicht nachweisen kann. Also im demokratischen Rechtsstaat haben wir hier ein Problem und meine ich aber auch als demokratischer Rechtsstaat eine Verpflichtung zu einer gewissen Zurückhaltung. Wir müssen die Möglichkeiten optimal ausnützen und die sind nicht so schlecht, wie sich ja zeigt, wenn man nicht dilettantisch agiert. Also diesen Dilettantismus hätte man auch mit viel Geld nicht reparieren können.
Und wie erklären Sie sich persönlich dieses Rätsel, von dem Sie gerade gesprochen haben, dass diese Nachricht des slowakischen Geheimdienstes eben nicht aufgenommen wurde und nicht weitergegeben wurde?
Ja, offensichtlich herrschen im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, schon seit Jahren Zustände, die nicht dieses Amtes würdig sind. Das Amt wird seit 20 Jahren von Schwarzen, also ÖVP-Ministern, geführt. Und dort wurden offensichtlich Günstlinge platziert, dort wurden offensichtlich ungeeignete Personen platziert. Dort gab es Zustände, die schon mehrfach auch von schwarzen Ministern angeprangert und sogar mit Hausdurchsuchungen behandelt wurden. Also da gibt es eine lange Geschichte. Dann gibt es die Geschichte, dass der freiheitliche Minister Kickl versucht hat, diese von ihm wahrgenommene schwarze Günstlingswirtschaft aufzusprengen, dadurch das Ganze noch mehr durcheinander gebracht hat. Also es dürfte auch ein Amt in extremer Unordnung sein, das, wie die Justizministerin jetzt ja auch sagte und auch der Innenminister sagte, das eigentlich vollkommen neu aufgesetzt werden müsste. Auch eigentlich ein Zeichen eines einigermaßen verblüffenden Regierungsversagens, gerade in Zeiten von Sicherheitsbedrohungen, wie wir sie jetzt erleben.
Armin Turner, Herausgeber der Wochenzeitung Falter in Wien. Und jetzt wurde gemeldet, dass es auch Verbindungen des Attentäters aus Wien nach Deutschland geben soll, so Bundesinnenminister Horst Seehofer. Wir machen eine kleine Atempause. Was waren das für Zeiten, als wir nämlich noch unbeschwert flanieren und spazieren konnten, unbedarft das Leben genießen, die Stadt entdecken, so wie Marcel Proust in den Straßen dieser Stadt.
Die Straßen dieser Stadt waren für mich auch noch nicht wie dort, wo wir gewöhnlich leben, zu einfachen Mitteln geworden, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Das Leben, das die Bewohner dieser unbekannten Welt führten, müsste, so schien mir, wundervoll sein. Und oft hielten mich die beleuchteten Fenster irgendeines Wohnhauses lange unbeweglich in der Nacht fest und unterbreiteten meinen Blicken die wahrhaften und geheimnisvollen Szenen von Leben, in die ich nicht eindrang. Hier zeigte der Geist des Feuers mir in einem in Purpur getauchten Bild die Bude eines Maronenverkäufers, in der zwei Fähnriche, die ihre Koppel auf den Stühlen daneben abgelegt hatten, Karten spielten, ohne zu ahnen, dass ein Magier sie aus dem Dunkel der Nacht hervorzauberte wie eine Theaterszene und ihr Bild, ganz wie sie in dieser Minute waren, für einen Passanten heraufbeschwor, der stehen geblieben war und den sie nicht sehen konnten. In einem kleinen Trödelladen warf eine halb niedergebrannte Kerze ihren rötlichen Schein auf einen Stich und verwandelte ihn in eine Rötelstudie, während das gegen das Dunkel ankämpfende Licht einer großen Lampe ein Stück Leder in weichem Braun gerbte und einen Dolch mit funkelnden Tupfen nielierte, über Bilder, die nur schlechte Kopien waren, einen kostbaren Goldton wie die Patina der Vergangenheit oder den Firnis eines Meisters goss, und schließlich aus diesem trüben Loch, das nur Ramsch und alte Schinken barg, einen Rembrandt von unermesslichem Wert machte.
Dresden, Nizza, Wien, islamistischer Terror in Europa. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Eine Blutspur zieht sich durch Europa. Im September verletzt ein aus Pakistan stammender Mann in Paris zwei Menschen mit einem Fleischermesser. Er verweist auf die umstrittenen Muhammad-Karikaturen, die Anfang September veröffentlicht wurden. In Dresden stach ein 20-jähriger Syrer ein schwules Paar nieder. Das war am 4. Oktober. Einer der beiden starb. Der Täter, ein Gefährder, bei dem die Behörden zuvor gewarnt hatten, er könnte einen Anschlag planen, ihn dann aber aus den Augen verloren. Am 16. Oktober enthauptete ein aus Tschetschenien stammender 18-Jähriger in einem Vorort in Paris den Lehrer Samuel Paty, der im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Muhammad-Karikaturen gezeigt hatte. Dann der Angriff in Nizza, heute vor einer Woche. Ein 21-jähriger Tunesier tötete in der Basilika Notre-Dame Gläubige mit einem Messer. 3 Tote. Hierzulande ruft nun Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang zu besonderer Wachsamkeit auf. Man müsse in Deutschland jeden Tag mit einem Anschlag rechnen, Michael Götschenberg berichtet.
Das Thema Mohammed-Karikaturen in Frankreich habe die Emotionen der Islamisten sehr hochkochen lassen, so Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Auch die islamistische Szene in Deutschland diskutiere sehr intensiv darüber und zeige Solidarität mit den Glaubensbrüdern und Schwestern in Frankreich.
Ja, insofern denke ich schon, müssen die Sicherheitsbehörden in Deutschland zurzeit sehr wachsam sein, einen sehr scharfen Blick auf die uns bekannten Gefährder werfen. Denn es gibt sicherlich den einen oder die andere, die über Nachahmungstaten nachdenken.
Der Verfassungsschutz sieht aber keinen Anlass, die Gefährdungslage insgesamt anders zu bewerten als bisher. Zwar gab es nach 2017 keine islamistischen Anschläge mehr in Deutschland. Das habe aber nicht daran gelegen, dass es keine entsprechenden Planungen gegeben habe, sondern daran, dass es den Sicherheitsbehörden gelungen sei, bestehende Planungen sehr frühzeitig zu erkennen und zu intervenieren. Er habe in den vergangenen Jahren immer gesagt, betonte Haldenwang, die Gefährdungslage durch den islamistischen Terrorismus sei unverändert hoch.
Und wir müssen jeden Tag auch in Deutschland mit einem islamistischen Anschlag rechnen. Und an dieser allgemeinen Bewertung hat sich über die Jahre hinweg nichts verändert.
In Frankreich hatte ein radikalisierter Islamist einen Lehrer enthauptet, der seinen Schülern Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. In Nizza hatte ein Islamist bei einem Messerangriff in einer Kirche 3 Menschen getötet. Am 4. Oktober hatte ein 20-Jähriger, der den deutschen Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder bekannt war, in der Dresdner Altstadt 2 Männer mit einem Messer angegriffen. Einer starb, der andere wurde schwer verletzt. Am Montagabend schließlich hatte ein islamistischer Attentäter in der Innenstadt von Wien auf zahlreiche Menschen geschossen. Der Anschlag forderte 4 Todesopfer, über 20 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Den Anschlag hatte die Terrororganisation IS in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für sich reklamiert. Der Täter, der von der Polizei erschossen wurde, hatte 2018 versucht, zum sogenannten Islamischen Staat zu reisen und in einem Video, das der IS veröffentlichte, einen Treueschwur geleistet. Der IS galt zwar als militärisch besiegt und hatte sein Territorium verloren, besteht aber weiter und operiert aus dem Untergrund. Die Organisation ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes dabei, sich zu restrukturieren und neu zu organisieren.
Aber ich sehe hier noch nicht ein koordiniertes Vorgehen des IS hier in Westeuropa mit konkreten Planungen und Strukturen in Westeuropa.
So Verfassungsschutzpräsident Haldenwang. Die Propaganda, die der IS verbreitet, reiche aber schon aus, um radikalisierte Einzeltäter zu Taten zu motivieren und sich zum IS zu bekennen.
Wir müssen jeden Tag auch in Deutschland mit einem islamistischen Anschlag rechnen, sagt der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. An dieser Bewertung habe sich über die Jahre hinweg nichts verändert. Frank Jansen, Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Bei dem Anschlag in Wien soll es Verbindungen nach Deutschland gegeben haben, so Innenminister Seehofer heute am späten Nachmittag. Wissen Sie etwas darüber?
Naja, es gibt also Hinweise schon seit einiger Zeit, und zwar ein Hinweis, der Attentäter von Wien hat ja 2018 versucht, nach Syrien zu gelangen. Er ist nur bis ins türkische Grenzgebiet zu Syrien gekommen und hatte dort in einem Unterschlupf vom IS offenbar Kontakt zu 2 deutschen Dschihadisten. Das ist das eine. Und das andere ist, bei dem Anschlag jetzt in Wien scheint der IS den Auftrag gegeben zu haben, direkt an den Attentäter also loszuschlagen, noch bevor der Lockdown in Österreich in Kraft tritt. Und die Struktur, die hinter dem Wiener Attentäter steckt, wird in Sicherheitskreisen als sogenannte Balkan-Connection des IS bezeichnet, wobei es dann auch Verbindungen in Richtung Schweiz, Deutschland und andere Länder gäbe.
Seit 2017 hat es ja in Deutschland keine islamistisch motivierten Anschläge mehr gegeben. Es habe Planungen gegeben, sagt der Verfassungsschutzpräsident, das haben wir gerade eben im Beitrag gehört, die offenbar vereitelt wurden. Was ist Ihnen da bekannt?
Naja, also die herausragende Geschichte ist die aus dem Jahr 2018. Da hat die Polizei in Köln-Chorweiler nur sozusagen wirklich einen Steinwurf entfernt von der Zentrale des Bundesamts für Verfassungsschutz einen Islamisten festgenommen, der, wie sich später herausstellte, zusammen mit seiner Ehefrau Sprengsätze mit dem biologischen Kampfstoff Rizin gebastelt hatte und der wohl auch schon relativ weit gekommen war. Die Gefahr, die davon ausgegangen wäre, war sehr hoch, wenn dieser Mensch, also dieser Islamist, solche Sprengsätze in geschlossenen Räumen zur Explosion gebracht hätte, hätte es wahrscheinlich Tote gegeben.
Es gab vor ein paar Tagen eine Demonstration in Berlin-Kreuzberg nach dem Attentat in Nizza, wo ein 21-jähriger Tunesier in der Basilika Notre-Dame 3 Menschen tötete, einer Frau die Kehle durchschnitt. Wer demonstrierte da eigentlich und mit welchem Ziel?
Also das war eine Handvoll junger Männer, es waren nicht sehr viele, die mit so Pappschildern, mit selbstbemalten Pappschildern rumliefen, Allahu Akbar riefen. Und sie demonstrierten vor allen Dingen gegen die sogenannten Mohammed-Karikaturen und damit natürlich, zumindest indirekt auch gegen unsere Vorstellung von Meinungsfreiheit und natürlich damit auch gegen den französischen Staatspräsidenten Macron, der ja ganz klar gesagt hat, dass also das Zeigen der die Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen Teil der Meinungsfreiheit des Westens ist und das auch nicht zur Verhandlung steht. Ich würde das jetzt nicht überbewerten. Andererseits zeugt es aber davon, dass also das Thema Mohammed-Karikaturen geeignet ist, also die islamischen Communities auch in Deutschland, insbesondere diejenigen, die sowieso eher in Richtung Islamismus gehen, weiter aufzuheizen.
Das klingt aber nicht ganz so unbesorgt, sage ich mal, das, was Sie erzählen. Die Zahl der islamistischen Gefährder liegt ja in Deutschland bei mehr als 600. Aber wie groß ist eigentlich die gesamte Szene?
Na, die Szene ist deutlich größer. Also bei diesen 600, die Zahlen schwanken so 615, 619. Das verändert sich immer ein bisschen. Das sind so diejenigen, denen tatsächlich von der Polizei islamistische Terroranschläge zugetraut werden. Die gesamte Szene, die das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem letzten Jahresbericht genannt hat, sind ungefähr 28.000 Islamisten. Diejenigen, die davon also, muss ich sagen, als besonders gefährlich gelten können, also wo man Bezüge zu Gewalt herstellen kann, das sind zum einen die mehr als 12.000 Salafisten. Salafisten, das ist ja die Szene, aus der im Grunde genommen alle Terroristen stammen, die beim Islamischen Staat mitgemacht haben, dorthin gereist sind, also die ganzen Dschihadisten. Und dann kommen noch ungefähr so 2.300 hinzu, die man anderen Gruppierungen zurechnen kann, beispielsweise der libanesischen Terrorbewegung Hezbollah, der palästinensischen Terrororganisation Hamas und anderen Gruppierungen, die auch nicht weit von der Gewalt entfernt sind. Und die weiteren sind die sogenannten legalistischen Gruppierungen. Das sind also zum einen die Muslimbrüder, die ihrerseits allerdings auch Kontakt zu Hamas haben. Die Hamas ist aus der Muslimbruderschaft hervorgegangen. Und dann natürlich die große Bewegung Milli Görüş, diese türkische Bewegung, die in Deutschland auch zahlreiche Moscheen unterhält.
In Wien, um darauf nochmal zurückzukommen, haben die Behörden ja offenbar versagt und eine Nachricht der slowakischen Sicherheitsbehörden nicht ernst genommen. Der Attentäter von Dresden war offenbar auch aus dem Fokus der Verfassungsschutzbehörden geraten. Herr Jansen, wie kommt ein solches offensichtliches Versagen zustande, wenn wir den Dresdner Fall nochmal beleuchten?
Ja, das ist im Grunde genommen ist das völlig unverständlich. Also in Dresden war es so, dass der spätere Attentäter am 29. September außer Haft entlassen wurde. Er war als IS-Anhänger bekannt. Polizei und Verfassungsschutz haben schon vor seiner Entlassung gesagt, wir müssen uns den weiter genau angucken, weil die Deradikalisierung im Gefängnis hatte nicht funktioniert. Und es war klar, der Mann bleibt IS-Anhänger, der wird weiter versuchen, Anschläge zu verüben. Dann wurde ein sogenannter Wirkverbund vereinbart, das heißt, der Verfassungsschutz observiert den Mann, und zwar möglichst auf Schritt und Tritt. Und die Polizei hält sich in der Nähe auf und greift ein, falls es zu irgendeiner brenzligen Situation kommt. Letztlich war es dann aber so, dass am 4. Oktober überhaupt kein einziger Beamter, weder vom Polizei noch Verfassungsschutz in der Nähe war, als der Attentäter dieses schwule Paar aus Krefeld sah und meinte, dann mit dem Messer zustechen zu müssen. Und es hatte auch zuvor schon niemand, also weder Verfassungsschutz noch Polizei, mitbekommen, dass der Attentäter sich Messer gekauft hatte.
Behördliches Versagen. Frank Jansen vom Tagesspiegel haben Sie. Vielen Dank. Gefahr im Verzug. Wir atmen nochmal tief durch und gehen vor die Tür mit Robert Walser, der uns Lust macht auf einen Spaziergang ohne Angst, ohne Sorgen, einfach so.
Die morgendliche Welt, die sich vor meinen Augen ausbreitete, erschien mir so schön, als sähe ich sie zum ersten Mal. Alles, was ich erblickte, machte mir den angenehmen Eindruck der Freundlichkeit, Güte und Jugend. Freudig war ich auf alles gespannt, was mir auf dem Spaziergang etwa begegnen oder entgegentreten könnte. Ich wittere etwas von einem Buchhändler und einem Buchladen. Ebenso will bald, wie ich ahne und merke, ein Bäckerladen mit prahlerischen Goldbuchstaben zur Erwähnung und Geltung gelangen. Vorher aber habe ich noch einen Priester oder Pfarrer zu verzeichnen. Ein Radfahrender oder fahrradelnder Stadtchemiker fährt mit freundlichem, gewichtigem Gesicht dicht am Spaziergänger, nämlich an mir, vorüber. Ebenso ein Stabs- oder Regimentsarzt. Ein bescheidener Fußgänger darf nicht unbeachtet und unaufgezeichnet bleiben, denn er ersucht mich um gefällige Erwähnung. Es ist dies ein reich gewordener Althändler und Lumpensammler. Buben und Mädchen jagen im Sonnenlicht frei und ungezügelt umher. Man lasse sie ruhig ungezügelt, dachte ich. Das Alter wird sie einst schon schrecken und zügeln. Nur zu früh, leider Gottes. Ein Hund erlabt sich am Brunnenwasser. Schwalben, scheint mir, zwitschern in der blauen Luft. Ein bis zwei elegante Damen in verblüffend kurzen Röcken und überraschend feinen, hohen, farbigen Stiefelchen machen sich doch wohl hoffentlich so gut bemerkbar wie irgendetwas anderes.
H2, der Tag. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug nach Molenbeek, einem Vorort von Brüssel. Mit der Bahn ist man in anderthalb Stunden in Paris. Und bekannt und berüchtigt ist Molenbeek als trostlose Islamistenhochburg. Hier lebte und wirkte der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge von Madrid 2004. Hier wurde das einzige lebende Mitglied des islamistischen Terrorkommandos festgenommen, der am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen in Cafés, Restaurants und dem Konzertsaal Bataclan ermordete. Und von hier kamen auch die Waffen für den Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo, bei dem am 7. Januar 2015 12 Menschen von einem islamistischen Brüderpaar erschossen worden. Molenbeek. Michael Schneider war für uns dort.
Das Brüsseler Viertel Molenbeek liegt im Windschatten der belgischen Hauptstadt. Eigentlich zentral, aber doch abseits des geschäftigen Trubels. Backsteinhäuschen aus der Gründerzeit, die die besten Jahre hinter sich haben, prägen das Stadtbild. Dazwischen gesichtslose Wohnriegel, auf deren Balkonen die Wäsche flattert. 100.000 Einwohner leben hier. Es ist die größte Teilgemeinde in der belgischen Hauptstadtregion. Die meisten Bewohner haben einen Migrationshintergrund. Sie und ihre Familien stammen aus den Ländern Nordafrikas. Gut ein Viertel der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Molenbeek, das war lange ein vergessener Teil Brüssels, eine Art unsichtbare No-Go-Zone, in die sich auch die Polizei nur selten verirrte. Dann aber kam das Attentat auf die französische Satirezeitung Charlie Hebdo und bald führte die Spur der Täter nach Molenbeek. Es folgten Razzien, Festnahmen, der Ausnahmezustand auf den Straßen, die teilweise vom Militär kontrolliert wurden. Und Belgien musste sich eingestehen, man hatte zu lange weggeschaut, in Molenbeek hatte sich der radikale Islam ausgebreitet. Innenminister Yann Jambon gab damals zu, dass die Situation im Viertel nicht unter Kontrolle sei.
Dass in Molenbeek, dass wir da die Sache nicht unter Kontrolle haben auf dit Moment.
Sein Viertel sei eine Brutstätte des Radikalismus, so sagte es der damalige Bürgermeister. Molenbeek galt als sicherer Rückzugsort für Islamisten. Ein Ort außerhalb der Reichweite der Polizei, unter dem Radar, mit vielen Sympathisanten unter den Einwohnern und besten Verbindungen nach ganz Europa. Deshalb war das Charlie Hebdo-Attentat weder das erste noch das letzte mit Verbindungen nach Brüssel. Ein halbes Jahr später folgte der Anschlag auf das Pariser Konzerthaus Bataclan. Auch hier führte bald eine Spur nach Molenbeek. Der Hauptverdächtige Salah Abdeslam war hier jahrelang als Kleinkrimineller unterwegs. Nach einer wochenlangen Polizeifahndung wurde er hier bei einer Razzia aufgegriffen. Belgiens damaliger Ministerpräsident Charles Michel musste einräumen, wieder einmal liefen alle Fäden in Molenbeek zusammen, das sei ein gigantisches Problem.
Ich stelle fast, dass beinahe jede Kehr ist ein Link mit Molenbeek. Das ist doch ein Problem natürlich.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren es vor allem internationale Aktionen, die von Brüssel aus geplant und koordiniert wurden. Das änderte sich nach der Festnahme Abdeslams. Nur 4 Tage später, am 22. März 2016, erschütterte ein Doppelanschlag die belgische Hauptstadt. Am Brüsseler Flughafen und in einer Metrostation explodierten Sprengsätze. Für viele Beobachter der Szene eine Art Racheaktion, auch sie gesteuert aus Molenbeek. Seit 2016 bemüht sich Brüssel, im Viertel für Ordnung zu sorgen. Zum einen mit strengen Polizeikontrollen, militärischer Präsenz und rücksichtslosem Vorgehen gegen Radikale. Zum anderen aber auch mit einer Aufwertung des Stadtteils. Für viele Millionen wird das Gebiet rund um den alten Kanal saniert, an dem Molenbeek liegt. In den vergangenen 5 Jahren wurden Industriebrachen in Kulturzentren verwandelt. Es entstanden Treffpunkte, Autokinos und Museen. In einem riesigen Holzbau sollen nachhaltige Start-up-Unternehmen angesiedelt werden. Daneben werden Loftwohnungen gebaut. Molenbeek gilt in Brüssel mittlerweile schon als neues Szeneviertel, das zunehmend aus dem Windschatten der Hauptstadt geholt wird. Das allerdings war vor der Corona-Pandemie. Sie trifft gerade diesen Stadtteil besonders hart. Zuletzt hat sich Molenbeek zu einem Infektions-Hotspot entwickelt. Außerdem nahmen gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei zu. Viele Brüsseler befürchten, dass es mit der Phase der Entspannung wieder vorbei sein könnte.
Seit Anfang September läuft der Charlie Hebdo-Prozess nun in Paris unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. 17 Menschen wurden innerhalb von 3 Tagen im Januar 2015 ermordet, 12 beim Überfall auf das Satiremagazin Charlie Hebdo, getötet von einem islamistischen Brüderpaar. Und weitere 5 Menschen, die ein Freund und Verbündeter dieses Brüderpaars an den folgenden Tagen in einem jüdischen Supermarkt und auf offener Straße erschoss. Die Täter sind tot, auf der Anklagebank sind 9 Verdächtige. Nadia Pantel, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Paris, guten Abend.
Guten Abend.
Wer sind diese 9 Männer und was wird ihnen zur Last gelegt?
Denen wird vorgeworfen, die Waffen für die Terroristen besorgt zu haben, auch die schusssicheren Westen, dass sie ihnen geholfen haben, die verschiedenen Autos organisiert zu haben, mit denen die sich bewegt haben. Und diese Männer sind teils Menschen, die Terroristen noch aus ihrer Kindheit kannten, und andere sind Bekannte aus dem Gefängnis. Die 3 Terroristen kannten einander untereinander ja auch. Und wenn man sich sozusagen anhört, was die Angeklagten da sagen, also man sagte vor dem Prozess auch c'est les petits mains, also das sind die kleinen Hände, die kleinen Zuarbeiter. Mhm. Und das ist das, was theoretisch geklärt werden soll. Wie klein sind deren Hände eigentlich? Mhm. Und diese Männer legen sehr viel Wert darauf, dass sie nichts wussten von den Taten, die da kommen sollten, und überhaupt nichts gesehen haben. Und die Verteidigungsstrategie bei dem Hauptangeklagten Ali Riza Polat besteht darin, dass er sich als so eine Art Meisterdealer präsentiert, der sagt, außer Geld interessiert mich eh nichts. Und sobald ich hier wieder raus bin, fange ich wieder an, Drogen zu dealen. Das verspreche ich Ihnen, aber sonst mache ich nichts. Also wird auch manchmal fast absurd, wenn man sich die Angeklagten anhört.
Es gibt 200 Nebenkläger und Klägerinnen und einige dieser Menschen treten in den Zeugenstand. Welche bewegenden Geschichten bekommen Sie da zu hören?
Bewegend ist fast ein zu kleines Wort. Es ist schon eher erschütternd. Tatsächlich ist es sehr oft so gewesen, also es sind zum einen Überlebende, die da sprechen, und zum anderen Leute, die ihre Söhne oder es sind ja hauptsächlich Männer, die getötet wurden, also die ihre Söhne, Brüder, Freunde verloren haben. Jetzt schreit gerade mein Sohn, aber jetzt ist auch schon wieder vorbei. und besonders hat mich bewegt ein Tag, als die Hinterbliebenen des Überfalls auf den jüdischen Supermarkt ausgesagt haben. Weil diese Charlie Hebdo-Geschichten kennt man, glaube ich, eher, auch weil da Leute zu Opfern wurden, die es anders gewöhnt sind, sich in der Öffentlichkeit zu artikulieren. Und über diesen Überfall auf den Supermarkt weiß man viel weniger. Und es stand auch viel weniger in der Öffentlichkeit. Und ich war einen ganzen Tag lang, der damit begann, dass der frühere Pächter des Supermarktes Ein Brief von dem wurde vorgelesen, den er aus Israel geschrieben hat. Die meisten Leute, die damals in dem Supermarkt waren, sind danach nach Israel aufgewandert. Das ist ja ein jüdischer Supermarkt mit koscheren Produkten. Die haben sich danach nicht mehr in Frankreich sicher gefühlt. Und dieser Pächter sagte auch, ich werde jetzt nicht extra nach Frankreich kommen. Ich kann dort nicht mehr leben. So, dass sozusagen, das setzte den Ton für den Tag. Der nächste, der kam, dessen Sohn wurde dort erschossen, Johann Cohen. Der hatte, so heißt der Sohn, der hat Regale eingeräumt an dem Tag im Supermarkt, als er dann erst angeschossen und später dann nach Stunden oder nach einer langen Zeit, in der er wirklich vor Schmerzen geschrien hat, dann wurde er von den Terroristen erst exekutiert, möchte ich sagen, damit dieser diese Schmerzensschreie nicht mehr hören muss. Und dieser Mann, also steht da, ringt um Worte und beschreibt, wie seine ganze Familie an diesem Mord zerbrochen ist, weil sie auch miteinander über diesen Schmerz nicht sprechen können, weil der so groß ist, dass sie Angst haben, wenn sie anfangen, darüber zu sprechen, einander immer nur neu zu verletzen. Mhm.
Die Täter sind tot, die Angeklagten, wie Sie es gerade beschrieben haben, schweigen bzw. brüsten sich mit folgenden Dealertaten oder wie auch immer, wollen von all dem nichts gewusst haben. Welche Wirkung kann dieser Prozess für die französische Zivilgesellschaft haben?
Mir hat vor dem Prozess jemand gesagt, das klang damals für mich schlau, dass der Prozess auch so ein Symbol ist, dass der Staat wieder Herr der Lage ist. Also dass Terroristen zwar Zwietracht und Angst sehen können, dass aber die Gesellschaft dann nicht ohnmächtig zurückbleibt, sondern solche Taten eben bestrafen kann und aufklären kann. Und inwieweit die Aufklärung funktioniert, das wird sich dann am Ende des Prozesses zeigen, inwiefern eben diesen überhaupt nachgewiesen werden kann, was es, diesen neuen etwa Angeklagten, die da jetzt, man sagt, in der Box, also weil die in so einer gläsernen Box sitzen, die da in der Box sitzen. Das andere, was der Prozess leisten kann, ist das, was ich eben beschrieben habe. Menschen, die mit ihrem Schmerz sehr, sehr alleine sind, wenigstens vielleicht für ein paar Tage das Gefühl zu geben, dass da jemand das wahrgenommen hat überhaupt. Aber das ist natürlich sehr, sehr wenig. Und ich weiß gar nicht, ob es das dann wieder aufwiegt, sozusagen die Retraumatisierung, die man erlebt, wenn man das vor Gericht berichtet. Aber ich war da auch nur Beobachterin und nicht Expertin. Andererseits muss man all das, was ich jetzt gesagt habe, sind eher Überlegungen, die man sich vorher gemacht hat, bevor dieser Prozess begonnen hat. Und seit 5 Wochen läuft ja parallel zum Prozess eine neue Terrorwelle in Frankreich. Mhm. Und das ist natürlich, also das fand auch ich als sozusagen beobachtende Journalistin wirklich so brutal zu hören, die Menschen anzuhören, die erzählen, wie eigentlich ihr eigenes Leben geändert hat, als das Leben zum Beispiel des Ehemannes geendet hat an dem Tag, dass sie seitdem eigentlich nicht mehr derselbe Mensch sind. Und genau gleichzeitig kommen dann die Meldungen von dem enthaupteten Lehrer Samuel Paty, kommen die Meldungen von den drei, dem Küster und den zwei Beten, den Frauen beim Beten getötet wurden in der Kirche von Nizza. Und dann spürt man ja, wie sich das einfach wiederholt, wie die auf diesen Schmerz ein neuer Schmerz draufgehäuft wird. So. Und das heißt, dieser friedensstiftende Moment des Prozesses wird natürlich heftig, heftig untergraben gerade.
Und trotzdem ist dieser Prozess so wichtig. Nadia Pantel, ich danke Ihnen herzlich. Die morgendliche Welt, die sich vor meinen Augen ausbreitete, erschien mir so schön, als sehe ich sie zum ersten Mal. Ein wunderbarer Satz von Robert Walser, der einen Spaziergang beschreibt. Und weil es so schön war, gehen wir nochmal los. Geführt von Sigismund von Radetzky.
Spazieren gehen kommt von selbst. Du darfst gar nicht einmal die Absicht haben. Nein, du willst vielleicht ins Kino oder zum Friseur. Doch auf einmal ertappst du dich dabei, dass du ja spazieren gehst. Und nun kann dich nichts mehr von diesem köstlichen Allernichtse abhalten. Spazieren gehen ist Freiheit, denn alles hast du dem Zufall überlassen, der deinen Weg geschäftig vollstellt, mit Kindern, Möbelwagen, Hunden, Mädchen, Blumen, Bürgern, Autos und Geschäftsplakaten. Und alles weckt doch mit Notwendigkeit etwas in dir auf, sodass du allmählich immer mächtiger einherrollst, wie ein Schneeball, wenn es gut pappt. Doch im nächsten Nu bist du wieder null, hohl rund wie ein Karpfenmaul, denn du hast zwei Augen gesehen und schaust ihrer Frisur nach oder einen Hund, der leise knurrt, so dass du nicht genug staunen kannst ob der unverhüllten Ehrlichkeit dieser Abneigung oder eine in die Luft greifende Säuglingshand aus dem Kinderwagen oder gar einen Autozusammenstoß. Ich bleibe nie auf dem Trottoir gegenüberstehen, frage nie meinen Nachbar, was ist da los, sondern bohre mich direkt in die Menge. Beide Wagen stehen, als habe man sie bei was Schlimmem ertappt. Bei beiden geht lautlos die Türe auf. Zwei lautlose Menschen streben einander zu, ein Schupo erscheint, wie das antike Schicksal mit gezücktem Taschenbuch. Eine dunkle Mauer stehen wir, das Volk, der Chor in der modernen Tragödie, und nun kann es losgehen. Aber schon gehst du weiter, denn du gehst ja spazieren.
Unbeschwert, sorglos und einfach spazieren gehen, der Tag in HR2 Kultur. Mehr als 600 Personen gelten hierzulande als islamistische Gefährder. Personen, denen politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung jederzeit zugetraut werden, so der Wortlaut des Bundeskriminalamtes. Mehr als 100 sind in deutschen Gefängnissen inhaftiert. Bund und Länder versuchen seit Jahren, diese Menschen in der Haft zu deradikalisieren. Außerdem gibt es Präventionsprogramme. Doch der Erfolg dieser Maßnahmen lässt sich schwer messen. Jedes Bundesland kocht offenbar sein eigenes Süppchen. Fehlt eine nationale Strategie? Thorsten Schweinert berichtet.
Sherif Kouachi, einer der beiden Charlie Hebdo-Attentäter, war im Gefängnis von einem Mithäftling für das Terrornetzwerk Al-Qaida rekrutiert worden. Und Anis Amri, der Weihnachtsmarktattentäter vom Berliner Breitscheidplatz, soll sich in einem italienischen Gefängnis dem Islamismus zugewandt haben. Einem christlichen Häftling drohte er angeblich damit, ihm den Kopf abzuschlagen. Als Krimineller in den Knast, als Islamist wieder raus, sind Gefängnisse ein Nährboden für den Terror? Tatsache ist, die Zahl der radikalen Islamisten in deutschen Gefängnissen steigt seit 2018 kontinuierlich an. Grund dafür ist unter anderem die hohe Zahl der Rückkehrer aus den ehemaligen Gebieten der Terrormiliz Islamischer Staat. Insgesamt reisten über 5000 Dschihadisten aus Westeuropa in die Kriegsgebiete in Syrien und dem Irak, um dort für den IS zu kämpfen. Über die Hälfte von ihnen hatte zuvor eine oder mehrere Gefängnisstrafen verbüßt, so eine Studie des Internationalen Zentrums für Radikalisierungsforschung am King's College in London. Bei den Delikten handelte es sich meist um Diebstähle, Bandenkriminalität und Drogenhandel. Alles Verbrechen, die mit Islamismus oder gar Terror erstmal nichts zu tun haben. Allerdings finden radikale Prediger unter Gefängnisinsassen dankbares Publikum. Eine Gefängnisstrafe stellt eine psychische wie emotionale Ausnahmesituation dar. Einsamkeit, Verzweiflung, Perspektivlosigkeit – die perfekte Grundlage für eine Ideologie, die einen radikal anderen, sinnstiftenden Weg aufzeigt und gerade durch ihr einfaches, schwarz-weißes Weltbild attraktiv wird. Der Islamismus nimmt den Strafgefangenen scheinbar die Verantwortung für das begangene Verbrechen ab. Schuld an ihrer Situation seien ja gar nicht sie, sondern das System. Und dieses westliche, ungerechte, ungläubige System gelte es zu bekämpfen. So werden die kriminellen Handlungen, die einen ins Gefängnis gebracht haben, nicht nur relativiert, sondern sogar gerechtfertigt und religiös aufgeladen. Der Westen, so die Behauptung der Islamisten, führe einen Vernichtungskrieg gegen den Islam. Und im Krieg erlaube es der Koran den Rechtgläubigen, Beute zu machen. Durch diese Auslegung werden Einkünfte aus Drogengeschäften plötzlich zu rechtmäßig erworbener Kriegsbeute und gewöhnliche Kleinkriminelle zu Kriegshelden. Auch wenn der IS seine Kerngebiete in Irak und Syrien längst verloren hat, geht von den IS-Rückkehrern nach wie vor ein großes Radikalisierungspotenzial aus. In den Gefängnissen können die ideologisch gefestigten Islamisten ihr Gedankengut weiterverbreiten und dadurch nach wie vor neue Terrorrekruten finden. Dieser Gefahr begegnen die JVAs inzwischen mit verschiedenen Maßnahmen. Sie versuchen, bekannte islamistische Gefährder auf verschiedene Gefängnisse zu verteilen, damit sich keine Zellen gründen können. Für das Gefängnispersonal gibt es Schulungen zur Früherkennung einer beginnenden Radikalisierung. Zudem wird das Angebot von muslimischer Gefängnisseelsorge durch staatlich geprüfte Imame langsam ausgebaut. Es gibt aber in diesem Bereich noch großen Nachholbedarf.
Auch der Attentäter von Wien war zuvor in Haft gewesen und vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Ob er sich im Gefängnis radikalisierte, das ist unklar. Der 20-Jährige verstand sich selbst als Mitglied des IS und schickte ein Video an die Organisation, in dem er einen IS-Führer die Treue schwörte. Georg Maskolo, ARD-Terrorismusexperte, guten Abend.
Guten Abend.
Der 20-jährige Attentäter von Wien war nach Überzeugung der Ermittler Teil eines radikal-islamistischen Netzwerks, das über Österreich hinausreicht. Neben zwei Festnahmen in der Schweiz liefen noch weitere Maßnahmen. In einem anderen Land ist den Agenturen heute zu entnehmen. Es gab wohl auch Verbindungen nach Deutschland. So Horst Seehofer heute. Könnte es auch Verbindungen gegeben haben zwischen dem Täter und Personen beim IS im arabischen Raum?
Das ist jedenfalls nicht auszuschließen, auch wenn wir es im Moment nicht wissen. Wie immer bei solchen Ermittlungen wird man jetzt, denke ich, sehr schnell Gewissheit haben, ob eine solche Kommunikation stattgefunden hat. Es muss aber gleichzeitig auch nicht wahrscheinlich sein, weil wir ja doch einen neuen und zugleich alten Tätertypus erleben. Diejenigen, die sich selbst radikalisieren, die sich gedanklich, gefühlsmäßig, ideologisch dem IS anschließen und die solche Taten begehen, ohne im direkten Kontakt zum sogenannten Islamischen Staat zu stehen. Das verlangt ja der sogenannte Islamische Staat übrigens auch gar nicht. Er gibt ja, wenn man so will, ein gewisses Muster vor und sagt, begeht solche Taten und wir werden euch hinterher dafür belobigen und andere dazu ermuntern, euch nachzufolgen. Und meine Vermutung ist, dass es sich so auch im Fall von Wien verhalten hat.
Ein neuer alter Tätertypus, sagen Sie. Gibt es denn ein Muster, das nahelegt, dass diese Terrormiliz Islamischer Staat die Angriffe der jüngsten Zeit möglicherweise koordiniert hat?
Nein, das sehe ich im Moment nicht. Aber man sieht ja beispielsweise im Fall von Wien, aber auch im Fall der schrecklichen Ereignisse in Nizza beispielsweise, dass der sogenannte Islamische Staat sich dann sofort zu Wort meldet und sagt, andere sollten diesen Taten nacheifern. Wir haben ja nach dem Ende dieses historisch größten Terroristenstaates, den es je gegeben hat, des sogenannten Kalifats, schon so einen Moment erlebt, den ich als Sinnkrise des IS beschreiben würde. Er ist sehr viel weniger sichtbar gewesen. Die Aktivitäten gingen zurück. Man hat auch gesehen, dass unter den Anhängern des IS oder denen, die überlegt haben, sich anzuschließen, die Tatsache, dass der IS geschlagen worden war, durchaus für Irritation gesorgt hat. Das hat uns, so glaube ich, eine Phase relativer Ruhe eingetragen. Denn ganz ohne Anschläge ist Europa und die Welt ja nie geblieben. Und es gibt jedenfalls Anzeichen dafür, dass wir jetzt eine neue Dynamik erleben, dass der IS wieder ein Stück Fuß gefasst hat, dass er seine Anhänger wieder ermuntert und dass wir deshalb auch befürchten müssen, dass die Anschläge, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, nicht die letzten sein werden.
Sie haben gerade gesagt, da hat sich dann einer zu Wort gemeldet. Weiß man denn eigentlich, wer sich da zu Wort meldet und diese Taten dann auch beschönigt, vereitelt, gutheißt?
Naja, es sind Medienkanäle, die bedient werden. Das ist in der Vergangenheit sehr viel einfacher gewesen, weil als der IS noch sein Territorium gehabt hat, hat er ja eine richtige Nachrichtenagentur gehabt, eine Radiostation. Ich kann mich erinnern, ich bin nach dem Ende des IS einmal selber nach Raqqa gefahren und habe dann in den Trümmern auch dieses sogenannten Propagandaministeriums gestanden. Aber er hat ja genügend Anhänger in aller Welt noch immer, nicht nur in der Region, sondern auch darüber hinaus. Von Zeit zu Zeit wird eine solche Person auch mal identifiziert, die diese Form von Propaganda unter die Leute bringt. Aber selbst dann wäre das nicht das Ende, weil ich vermute, dass es zahlreiche andere gäbe, die in der Welt des Netzes bereit wären, diese Aufgabe zu übernehmen und einzuspringen.
Und nach dem, was Sie sagen, folgen diese Angriffe auch nicht unbedingt einer zentralen Kommandostruktur?
Nein, das müssen sie auch nicht. Das haben wir ja in der Vergangenheit durchaus immer mal wieder erlebt. Anschläge wie in Paris und in Brüssel oder bei uns in Deutschland der Anschlag auf den Breitscheidplatz, wo ein regelrechter Instrukteur des IS den Attentäter Anis Amri bis zuletzt elektronisch begleitet hat. Aber ansonsten war und ist das Muster des IS, dass er auch gar nicht unbedingt von jeder Tat im Vorhinein wissen will. Und ich glaube, dass das auch Teil der Strategie ist, weil eine solche Kommunikation natürlich überwacht abgefangen werden kann. Das heißt, er gibt im Grunde nur das grobe Muster vor und sagt, ihr wisst, was wir von euch erwarten, ihr wisst, welchen Taten wir applaudieren werden im Nachhinein und er hofft darauf, dass möglichst viele Mordgesellen sich diesem Aufruf dann anschließen werden.
Und die Tatsache, dass eben heute viele Täter offenbar ohne Bindung und Einbindung ihre Taten vollziehen, das macht sie so unberechenbar. Was bedeutet das denn für die Sicherheitsbehörden?
Na, das macht es natürlich außerordentlich schwer, weil wenn man es mit einem Tatmuster zu tun hat von jemand, der keine oder kaum Kontakte unterhält, wie wir es bereits gesehen haben, der dann nur ein Messer oder ein Auto oder einen Lastwagen für die Tat verwendet. Nun muss man sagen, haben wir allerdings in jüngster Zeit, vor allem in Dresden und sehr viel mehr noch in Wien, es zu tun gehabt mit solchen, die den Behörden sehr gut bekannt gewesen sind, die bereits in Haft gesessen haben, die in Deradikalisierungsprogrammen gewesen sind, die unter Überwachung gestanden haben oder jedenfalls unter Überwachung hätten stehen sollen. Und mindestens im Fall von Österreich zeichnet sich ja ab, dass es da dann doch zu schwerwiegenden Fehlern gekommen sind. Der österreichische Innenminister hat ja angekündigt, dass eine Kommission das jetzt untersuchen soll. Das halte ich auch für notwendig, denn für mich ist schwer erklärlich, wie es sein kann, dass die slowakischen Behörden bereits im Sommer darüber berichten, dass er zum Kauf von Munition in ihrem Land gewesen sei. Und dass das nicht in der Frage, ob man es mit einem hochgefährlichen Menschen zu tun hat, den man möglichst lückenlos überwacht, dass das ganz offensichtlich nach allem, was wir zur Stunde wissen, nicht stattgefunden hat.
Georg Moskolo, ARD-Terrorismus-Experte, ich danke Ihnen für das Gespräch. Wien, Nizza, Dresden. Besorgt blicken nun auch die deutschen Sicherheitsbehörden auf hunderte meist junger Männer, die sie als Gefährder einstufen. In Wien hat der jüngste Anschlag zumindest das Zeug für eine Staatsaffäre. Das war uns ein Tag wert. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche einen anregenden Abend.